Am 29.11. veröffentlichte der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung einen Leitfaden zum Datenzugriff der Generalstaatsanwaltschaft München. Ich möchte mit Patrick Breyer vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung sprechen, was nun genau in diesem Dokument drin steht und was das Brisante daran ist. Schönen guten Tag, Herr Breyer.
Schönen guten Tag.
Herr Breyer, was genau haben Sie und der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung denn da veröffentlicht? Worum geht es in diesem Leitfaden?
Das ist letztlich ein Leitfaden für Ermittler, das heißt für Strafverfolger. Und der zeigt auf, wie viel sie letztlich über uns in Erfahrung bringen können an Daten, die vorhanden sind. Das betrifft zum Beispiel, mit wem wir telefonieren, telekommunizieren, wo wir uns aufhalten mit diesen Geräten, was wir im Internet gemacht haben, E-Mails, die wir geschrieben haben, Funkzellenabfrage, aber auch Dinge wie Autos, die inzwischen teilweise mit SIM-Modul ausgestaltet sind, oder auch WLAN-Internetzugänge. Es ist quasi ein Leitfaden zum Datenzugriff, der umfassend darstellt, was heute schon alles möglich ist und auch einige problematische Punkte, die wir für rechtswidrig halten.
Sie sprechen es schon an, es gibt einige Punkte, die der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung für rechtswidrig hält. Besonders spannend, ehrlich gesagt, fand ich, dass es überhaupt so ein Dokument gibt. Schließlich ist die Vorratsdatenspeicherung doch vom Bundesverfassungsgericht verboten worden. Wie kann es dann überhaupt so einen Riesenkatalog an behördlichen Maßnahmen geben?
Ja, das Interessante ist, dass in diesem Leitfaden unter anderem Speicherfristen von den einzelnen Providern genannt werden. Das heißt, wenn man mit seinem Festnetzanschluss bei einer Gesellschaft ist oder mit seinem Handyanschluss, dann kann man hier sehen, wie lange die auch nach dem Ende der Vorratsdatenspeicherung noch Kommunikationsdaten speichern. Zum Beispiel wird danach gespeichert eingehende Anrufe, obwohl man dafür ja gar nicht bezahlen muss. Oder es wird gespeichert die Gerätekennung, die Kennung des Handys, das man verwendet, oder auch die Funkzelle sogar. Obwohl ja das, was man bezahlt, gar nicht davon abhängt, wo man telefoniert oder sogar SMS empfängt. Also es wird auch nach dem Ende der offiziellen Vorratsdatenspeicherung letztlich weiterhin eine Vorratsdatenspeicherung praktiziert. Und wir haben das Dokument veröffentlicht, um zu zeigen, wie wichtig es ist, dass nicht auch die große Vorratsdatenspeicherung, die von der Union insbesondere gefordert wird, das heißt 6 Monate alle Daten von allen Kunden, egal welchen Tarif, egal welchen Anbieter sie nutzen, dass die nicht umgesetzt werden darf.
Wenn man normalerweise von Vorratsdatenspeicherung spricht, dann ist dieser Punkt zumindest für mich nie präsent gewesen, nämlich die Ortung von PKWs mit sogenannten eingebauten SIM-Modulen. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist interessant und war mir so auch nicht bewusst. Also nach diesem Papier ist es so, dass zum Beispiel BMW ein System haben, Assist oder Connected Drive. Bei Audi heißt es dann Ortungsassistent Cobra. Und auch bei Porsche, Renault und Opel sind solche Systeme eingebaut, die letztendlich eine SIM-Karte, das heißt eine Handykarte, eingebaut haben. Und jedes Mal, wenn man mit dem Auto fährt, wird diese Karte aktiviert. Und das ermöglicht natürlich die Ortung dieses Fahrzeuges auch, je nachdem, wo sich das befindet. Und das ist, denke ich, doch vielen Nutzern dieser Fahrzeuge nicht bewusst. Ich weiß auch nicht, ob man das abschalten kann.
Ein weiterer Punkt, der sich auch auf PKWs bezieht, beziehungsweise auf die größeren Brüder der PKWs, sind die LKWs. Die Mautdaten sollen auch erfasst werden in so einer, also können auch abgefragt werden von der Staatsanwaltschaft. Die Mautdaten sind doch aber eigentlich nur zur Erhebung der Maut da. Wie kann denn die Staatsanwaltschaft darauf Zugriff haben?
Ja, damals ist natürlich große Kritik daran laut geworden, dass letztlich der gesamte Autoverkehr auf Autobahnen darüber überwacht werden soll. Und man hat damals deswegen sehr klar im Gesetz festgelegt, dass diese Daten unter keinen Umständen zu anderen Zwecken als zur Abrechnung der Maut verwendet werden dürfen. Das heißt, die Aufzeichnung, wann welcher LKW wo gefahren ist. Jetzt geht aber aus diesem Papier hervor, dass die Ermittler auf die Daten doch zugreifen, und zwar mit Einwilligung des Eigentümers. Das heißt, zum Beispiel, wenn die Firma, der dieser LKW gehört, oder der Spediteur die Einwilligung gibt, dann halten die Ermittler es für zulässig, letztendlich sich diese Daten herausgeben zu lassen, wann der wo gefahren ist. Und das ist deswegen problematisch, weil ja Betroffener eigentlich gar nicht die Firma ist, sondern derjenige, der fährt.
Ein weiterer Hinweis, den dieser Leitfaden gibt zu den Überwachungspraktiken der deutschen Ermittlungsbehörden, ist die Erstellung von sogenannten Bewegungsbildern mit Hilfe der stillen SMS. Was ist denn eine stille SMS?
Im Moment, wie ich vorhin kurz erwähnt hatte, die Mobilfunkbetreiber speichern, wann man wen angerufen hat oder auch Anruf bekommen hat, wann man wem eine SMS schickt oder auch eine SMS bekommen hat. Und jedes Mal, wenn eine solche Verbindung hergestellt wird, wird auch die Funkzelle gespeichert, in der man sich aufhält. Ein Politiker namens Malte Spitz hat mal seine Daten abgefragt und im Internet veröffentlicht, welche Bewegungsprofile sich damit tatsächlich erstellen lassen. Also man sieht genau, wo er wann hingefahren ist und so weiter. Und da diese Aufzeichnung nur im Fall einer Verbindung stattfindet, wenden die Ermittler einen Trick an. Sie schicken regelmäßig, sage mal alle 10 Minuten oder so, eine sogenannte stille SMS. Das ist eigentlich die ganz normale SMS, aber sie wird nicht angezeigt beim Empfänger. Und der Sinn, den das hat, ist, dass bei jeder stillen SMS, die geschickt wird, eben die Daten registriert werden, also wo man, in welcher Funkzelle man sich aufhält. Und darüber kann man ein Bewegungsprofil selbst dann erstellen zu Zeitpunkten, zu denen man gar keine Verbindungen herstellt, was ansonsten nicht gemacht würde.
Sagt Patrick Breyer vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, mit dem wir nach einem kurzen Musikstück noch weitersprechen wollen. Interview Patrick Breyer vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, der letzte Woche einen Leitfaden zum Datenzugriff der Generalstaatsanwaltschaft München veröffentlicht hat. In dem Leitfaden zum Datenzugriff ist auch ein extra Kapitel über das E-Ticketing der Deutschen Bahn abgebildet, also wo mithilfe eines Mobiltelefons, eines modernen Smartphones ein Ticket auf das Handy projiziert werden kann und dann damit sozusagen das Ticket gelöst ist. Auch das kriegt sozusagen ihre Kritik ab. Was macht die Deutsche Bahn mit diesen Daten, die ja eigentlich nur eine digitale Version des Papiertickets sein sollte?
Ja, also ich kann vor diesem System nur warnen. Das ist so, dass die Bahn bei diesem Handy-Ticket, sage ich mal, tatsächlich verlangt, dass man das Handy die ganze Zeit über eingeschaltet lässt. Und darüber soll gegebenenfalls eben überprüft werden, ob man auch wirklich die Route gefahren ist, die man gebucht hat. Aber ich halte das überhaupt nicht für gerechtfertigt, denn wenn ich eine Fahrkarte kaufe, dann wird die auch nicht überprüft. Dann wird zwar kontrolliert, aber es wird nicht technisch überprüft, ob ich wirklich diese Route fahre. Und dementsprechend sollte auch, wenn ich ein Handyticket nutze, nicht aufgezeichnet werden, welche Route ich fahre. Genau das ist aber der Fall. Und das haben natürlich auch die Ermittler gemerkt. Und in diesem Leitfaden steht drin, wenn jemand dieses Handyticket nutzt, dann kann letztlich jede Funkzelle, die der Nutzer durchfahren hat, ermittelt werden. Und das liegt daran, dass bei diesem Bahnsystem eben wirklich auf der Strecke, die man fährt, jede Funkzelle, durch die man gefahren ist, aufgezeichnet wird.
Sie kritisieren allerdings, dass bestimmte Überwachungsmaßnahmen der Ermittlungsbehörden gar nicht weit genug gehen. So zum Beispiel bei der Überwachung von Auslandsgesprächen. Was hat das jetzt für einen Hintergrund? Warum kritisieren Sie das?
Wir sind ja im Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung aktiv, um die Vorratsdatenspeicherung zu verhindern. Das heißt, die Sammlung der Kommunikationsdaten der gesamten Bevölkerung. auf Vorrat. Alle Verbindungen sollen ja quasi 6 Monate lang protokolliert werden. Wer hat mit wem in Kontakt gestanden und wo im Fall von mobilen Geräten. Und das ist also eine völlig ungezielte Maßnahme, die zu fast 100% auch Unschuldige trifft. Und bevor über solche Maßnahmen diskutiert und nachgedacht wird, wie es jetzt der Fall ist, da sind wir doch eher dafür, dass man mal guckt, die gezielten Maßnahmen, die sich auch wirklich gegen Verdächtige schwerer Straftaten richten, dass man die erstmal richtig anwendet, so wie es jetzt schon im Gesetz vorgesehen ist, wie es aber technisch nicht umgesetzt werden kann. Und da ist höchst interessant, was in dem Leitfaden steht, nämlich, dass im Fall der sogenannten Auslandskopfüberwachung, wo also Auslandstelefongespräche geführt werden, dass da in Deutschland aus technischen Gründen nur sehr wenige Überwachungsmaßnahmen möglich sind. Und die wenigen Plätze, sage ich mal, die da verfügbar sind, sind auf Jahre hinaus ausgebucht. Das heißt, wenn die ausgebucht sind und es kommt ein Hinweis auf einen bevorstehenden Terroranschlag etwa, dann können sie die nicht nutzen dazu. Und das halte ich doch für einen Skandal, dass einerseits die Aufzeichnung von Daten völlig unschuldiger Menschen und Unverdächtiger gefordert wird, dass man andererseits aber selbst Personen, die im schweren Verdacht stehen, schwere Straftaten hier zu planen, deswegen gegebenenfalls nicht überwachen kann. Also das muss wirklich vom Kopf auf die Füße gestellt werden.
Auf der Internetseite www.vorratsdatenspeicherung.de schreibt der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, wer die Ermittlungsbehörden wirklich stärken will, sollte die Geheimdienste auflösen und die eingesparten Mittel dort investieren, wo in den letzten Jahren Tausende von Polizeistellen gestrichen wurden. Aber sind denn Tausende Polizeistellen tatsächlich irgendwie die Lösung dieses Problems?
Sie sind jedenfalls nicht weniger wirksam als diese Überwachungsmaßnahmen wie beispielsweise die Vorratsdatenspeicherung. Jedenfalls können Überwachungsmaßnahmen keine Polizisten ersetzen. Ich meine, wenn zum Beispiel im Fall von Notrufen, da ist ja oft entscheidend, dass wirklich schnell reagiert wird und jemand vor Ort ist. Und wenn das lange dauert, weil Polizeibeamte nicht verfügbar sind in ausreichender Zeit, dann kann das schon manchmal Menschenleben kosten. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall für sinnvoller halten, als hier Millionenbeträge in eine Vorratsdatenspeicherung Unverdächtiger zu stecken, mit diesen Geldern zusätzliche Stellen auch bei der Polizei zu schaffen, gerade wenn man sieht, dass in den letzten Jahren ja 10.000 Stellen gestrichen worden sind deutschlandweit bei der Polizei. Und wir haben ja auch noch ein zweites Beispiel genannt, nämlich, dass im Moment Beweismittel für schwere Straftaten manchmal jahrelang warten müssen, bis sie ausgewertet werden können, besonders Computerfestplatten, weil die Kapazitäten, die Auswertungskapazitäten so gering sind. Und um noch ein drittes Beispiel zu nennen, viele Polizeidienststellen haben keinen Internetanschluss, da müssen sich wirklich 100 Polizeibeamte einen Computer teilen. Und wenn sie jetzt einen Betrug, Internetbetrug oder so anzeigen, ist das natürlich auch nicht sehr sinnvoll. Also es geht mir einfach darum, dass bevor man Maßnahmen gegen völlig Unschuldige und Unbeteiligte in Erwägung zieht, dass man erstmal dafür sorgt, dass wirklich dort, wo es auch nötig ist, wirklich ermittelt werden kann. Und wir haben ja gerade im Fall der Zwickauer Zelle leider erleben müssen, dass selbst wo ein Haftbefehl vorlag, ganz konkret, und wo offensichtlich auch Möglichkeiten zur Verhaftung bestanden haben, dass man da keinen Gebrauch von gemacht hat. Und das darf natürlich gar nicht sein.
Das alles soll sich natürlich auch in einer Protestform niederschlagen, all diese Argumente. Am 14. Dezember 2011 ruft der Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung zu einer Protestaktion gegen die verdachtslose Vorratsdatenspeicherung auf. Was wird am 14. Dezember passieren?
Ja, es ist so, dass im Moment wirklich die Entscheidung ansteht, ob in Deutschland wieder ohne Anlass unsere Kommunikation, unsere Bewegungen und unsere Internetnutzungsdaten protokolliert werden, 6 Monate lang von allen. Im Moment ist 4 Monate im Gespräch, was aber keinen wirklichen Unterschied macht. Wir wollen das verhindern. Wir wollen, dass gezielt ermittelt wird und nicht die Daten unverdächtiger gespeichert werden. Und weil im Moment enormer Druck ausgeübt wird, von Seiten der EU auch, wo es eine entsprechende Richtlinie gibt, wollen wir am 14. Dezember diesen Jahres, das ist ein Mittwoch, eine Protestaktion machen, die sich insbesondere gegen die EU-Richtlinie richtet, die am 14. Dezember 2005 beschlossen worden ist und eine EU-weite Vorratsdatenspeicherung vorschreibt. Und um dagegen zu protestieren, wollen wir in möglichst vielen Städten in Deutschland vor Abgeordnetenbüros, also vor Büros von Abgeordneten, die eine Vorratsdatenspeicherung befürworten, eine Protestaktion machen, indem wir da Spinnennetze aufhängen wollen, quasi unser Kommunikationsnetz darstellen. Und die Vorratsdatenspeicherung ist quasi die Spinne im Netz und die sich darüber hermacht, was da so hängen bleibt im Netz. Und das ist letztlich eine Protestaktion, bei der sehr viele Gruppen mitmachen können. Und wir hoffen, dass vor Ort viele da auch mitmachen. Auf unserer Internetseite vorratsdatenspeicherung.de finden sich dazu weitere Informationen. Es ist ja interessanterweise so in Umfragen, dass 2/3 der Bevölkerung es ablehnen, dass die Daten völlig unverdächtiger Personen gespeichert werden auf Vorrat. Das heißt, die ganz große Bevölkerung ist dagegen. Und wir wollen das jetzt auch nochmal ganz konkret deutlich machen durch diese Protestaktion und hoffen, dass da viele mitmachen.
Ich sprach mit Patrick Breyer vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung. Herzlichen Dank für die Informationen und weitere Informationen gibt es unter der Webseite www.vorratsdatenspeicherung.de. Herzlichen Dank für das Interview.
Gerne.